Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, ich habe das schon zu Beginn in der Begrüßung gesagt, diesem 16. Sonntag nach Trinitatis heute ist ein Thema zugeordnet, nämlich die Auferstehung Jesu und die Kraft, die Jesus Christus hat, die größer ist als der Tod. Und einer der wunderbaren Predigttexte, die diesem Sonntag zugeordnet sind, steht im Lukas-Evangelium. Es ist die Geschichte der Auferweckung des Jünglings vor Nein. Wir wollen hören auf Lukas 7, die Verse 11 bis 15. Es begab sich danach, dass er in eine Stadt mit Namen Nein ging. Und seine Jünger gingen mit ihm und eine große Menge. Als er aber nahe an das Stadttor kam, siehe, da trug man einen Toten heraus, der der einzige Sohn seiner Mutter war, und sie war eine Witwe. Und eine große Menge aus der Stadt ging mit ihr. Und als sie der Herr sah, jammerte sie ihn, und er sprach zu ihr: Weine nicht. Und er trat hinzu und berührte den Sarg, und die Träger blieben stehen. Und er sprach: Jüngling, ich sage dir, steh auf. Und der Tote richtete sich auf und fing an zu reden, und Jesus gab ihn seiner Mutter. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, wir wollen dir Dank sagen für dieses kostbare Wort, für dieses wunderbare Evangelium, das du uns schenkst für diesen Sonntag. Wir wollen dich bitten, wenn wir jetzt die Predigt hören über diese Verse aus dem Lukas-Evangelium, dass du uns ihre Bedeutung erschließen wollest für unser Leben und unser Glauben. Dass das geschieht, dass wir deine Stimme für unser Leben in dieser Predigt vernehmen, dazu brauchen wir deine Hilfe durch deinen guten Heiligen Geist. Und so wollen wir dich alle inständig bitten, segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, in der alten Kirche, also so vom 7. nachchristlichen Jahrhundert bis 1500 etwa, kannte man eine besondere hermeneutische Methode, also ein besonderes Verständnis für die Bibel, nämlich den sogenannten vierfachen Schriftsinn. Ein vierfacher Schriftsinn, das hieß, man befragte die Texte der Bibel aus unterschiedlichen Perspektiven. Es gab erstens den wörtlichen Schriftsinn, also da ging es darum, was tatsächlich historisch so geschehen ist. Da ist die leitende Frage, was ist geschehen damals, vor 2000 Jahren, vor 3000 Jahren. Es gab zweitens den sogenannten allegorischen Schriftsinn, der befragte einen Text nach den symbolischen Aussagen, Dingen der Glaubenswirklichkeit. Da war so die hermeneutische Frage, was soll man glauben? Nicht, was ist geschehen, sondern was sagen mir die Symbole dieses Textes für meinen Glauben? Dann gab es drittens den moralischen Schriftsinn. Da fragte man nach den konkreten Handlungsanweisungen für das eigene Leben. Da war so die beherrschende Frage des Verstehens, was soll man tun? Und es gab viertens einen sogenannten eschatologischen Schriftsinn. Da schaute man auf den Text mit all seiner Aussagekraft in Bezug auf die Endzeit. Und da war so die beherrschende Frage der Auslegung, worauf man hoffen soll. Diese Auslegung nach vierfachem Schriftsinn ist so mit der Reformation so ein bisschen in den Hintergrund getreten. Und andere Dinge haben heute die Auslegung biblischer Texte überlagert. Leider häufig nichts Gutes. Momentan ist es sehr stark die Wissenschaftlichkeit, die historisch-kritische Methode, die die Auslegung von biblischen Texten beherrscht. Da ist vieles nicht gut, was dann in den Auslegungen passiert, nicht Glaubensstärken. Hingegen gerade der zweite Schriftsinn, den ich eben vorgestellt habe, diesen allegorischen Schriftsinn, der ist sehr stärkend, wenn man einen Text befragt, was soll ich denn für mein Leben glauben aus diesen Symbolen, aus all den Dingen, die mir hier in diesem Text begegnen? Was hat diese Geschichte für eine Aussagekraft für meine Glaubenswirklichkeit? Und unser Text, Der enthält unglaublich viel grundlegende Aussagen für meine Glaubenswirklichkeit. Grundlegende Dinge. Der berichtet natürlich auch davon, was historisch damals geschehen ist, vor Nein, als dieser Frau was ganz Wunderbares passiert, dass sie ihren gestorbenen Sohn zurückerhält. Aber dieser Text enthält eben auch ganz viel Wahrheit über das, was meine Glaubenswirklichkeit betrifft. Und so habe ich denn diese Predigt überschrieben, grundlegende Aussagen über die Glaubenswirklichkeit. Und ich möchte die uns an vier Symbolen dieses Textes erschließen oder versuchen zu erschließen. Ich möchte sprechen erstens über den Weg, zweitens über die Stadt, drittens über die Tränen und viertens über das Anrühren. Dinge, die in dieser Geschichte passieren, damals passiert sind, vor 2000 Jahren, die aber auch uns etwas für unsere Glaubenswirklichkeit zu sagen haben. Grundlegende Aussagen über die Glaubenswirklichkeit. Das erste ist der Weg. In der Bibelstunde, die wir derzeit laufen haben, immer mittwochs, beschäftigen wir uns mit Sondergut-Texten des Lukas. Und Sondergut heißt für diejenigen, die nicht die Bibelstunde verfolgen, dass es bei den Evangelisten Texte gibt, die sie nur ganz alleine haben und die anderen nicht. Und wenn man da bei Lukas schaut, der besonders viel Sondergut-Texte in seinem Evangelium hat, da findet man, dass Gott ihm einen besonderen Blick auf das Wegmotiv geschenkt hat. Viel stärker als bei allen anderen Evangelisten betont er das, dass die Dinge immer wieder am Weg und auf dem Weg passieren. Also barmherzige Samariter, der ist auf dem Weg von Jerusalem, von Jericho nach Jerusalem. Und dann fällt der andere unter die Räuber. Da ist der verlorene Sohn, der den Weg raus aus dem Vaterhaus geht und dann zurückkommt. Und der Vater sieht ihn von Weitem, geht ihm den Weg entgegen. Zachäus, Lukas 19, die Geschichte, wo da Jesus nach Jericho hineinkommt und auf dem Weg gehen, sieht er auf dem Baum den Zöllner sitzen. Die Geschichte der Emmaus-Jünger, die gehen raus aus Jerusalem nach Emmaus und auf dem Weg im Gehen begegnet ihnen der Heiland. Paulus, die Apostelgeschichte, da ist es so, er verfolgt die Gemeinde, geht raus nach Damaskus und auf dem Weg begegnet ihm der Heiland. Also immer wieder diese Weggeschichten, wir haben es in der Bibelstunde viel ausführlicher und vertiefend behandelt. Es geht sogar so weit, dass Lukas die Christen bezeichnet, nicht nur als Nachfolger Jesu, sondern er bringt das in so einen ganz wunderbaren Terminus, der heißt, die des Weges sind, die des Weges sind. So nennt Lukas in seinem Apostelgeschichte an drei Stellen die Christen. Und auch hier ist das Wegmotiv in dieser Geschichte ganz stark. Das ist keine Zufälligkeit, dass Gott Lukas das beschreiben lässt. Hier geht es um einen Weg, dass einmal der Weg raus aus dieser Stadt. Da ist eine Frau, die Witwe ist und die hat jetzt auch noch ihren einzigen Sohn verloren. Der ist tot. Und weil Tote als kultisch unrein galten, waren die Friedhöfe im damaligen Israel grundsätzlich vor den Stadttoren. Da wollte man nichts mit zu tun haben halt. Und da brachte man die Toten hin, nicht in der Stadt, außerhalb der Stadt. Und jetzt gehen sie mit einem Weg raus aus der Stadt. Und die Bibel sagt, hier ist eine große Menge, die hinter dieser Frau mit ihrem gestorbenen Sohn hinterherzieht. Und wie sie aus der Stadt herausgekommen sind, vor dem Stadttor, da begegnet ihnen auf dem Weg ein anderer Zug von Leuten. Da kommt Jesus. Und er geht hinein in die Stadt. Und das Interessante ist, zweimal steht hier, eine große Menge geht raus aus der Stadt und eine große Menge kommt mit Jesus in die Stadt hinein. Und diese beiden Wege, diese beiden Züge von Menschen begegnen sich hier auf diesem Weg. Und das ist natürlich das, was damals vor 2000 Jahren passiert ist. Die Begegnung zweier großer Menschenmengen. Aber es ist ein tiefes Bild über die beiden Wege, die in dieser Welt nur möglich sind. Du gehst entweder auf dem Weg hinter dem Tod her. Du gehst entweder unter der Führung des Fürsten der Finsternis. Und dann ist das Ziel deines Lebens der Friedhof. Oder du gehst unter der Führung des Fürsten des Lebens. Etwas anderes gibt es nicht. Du gehst den Weg unter der Leitung des Heilandes Jesus Christus oder du gehst den Weg unter der Leitung des Widersachers, seines Gegners. Die Bibel spricht immer wieder von diesen beiden unterschiedlichen Wegen, die wir gehen können. Der Weg des Frommen, der Weg des Gottlosen. So ist der erste Psalm im Buch der Psalter überschrieben. Das ist im Prinzip eine Einleitung für die anderen 149 Psalmen, die kommen. Es gibt nur diese beiden Wege für uns. Unter der Führung Jesu Christi oder hinter dem Tod hinterher. Eine Alternative dazwischen gibt es nicht. So wie hier auch in der Geschichte. Da begegnen sich diese beiden Züge, nichts anderes mehr. Das ist ein starkes Symbol, was uns noch einmal befragt, wo wir sagen, wo sind wir denn in welchem Zug? Welchen Weg gehen wir denn? Den Weg hinter dem Fürst des Lebens hinterher, Jesus Christus? Oder sind wir auf dem Weg des Todes? Der Weg zum Leben, so sagt die Bibel, ist eng. Aber der Weg in die Verdammnis ist breit. So Jesus Christus in der Bergpredigt. Und auf welchem Weg sind wir? Und ich möchte das an dieser Stelle tun. Hoffen, dass heute Morgen im Gottesdienst und auch an den Geräten niemand sitzt, der noch nicht wiedergeboren ist. Aber wenn denn einer da sein sollte, den möchte ich heute noch einmal aufrufen, wenn du noch nicht bei Jesus Christus bist, dann ziehst du hinter dem Tod her. Und der Sünde soll seines Lebens wird der Tod sein, die ewige Verdammnis. Jesus lädt dich dann heute ein, raus aus diesem Weg hinter dem Teufel hinterher, komm auf den Weg Jesu Christi, auf den engen Weg, der in die himmlische Herrlichkeit führt. Warte und zögere nicht, weil du nicht weißt, wie viel Zeit du in deinem Leben noch nicht hast. Heute gilt es, heute, wenn sein Wort dich trifft, dann halt ihm still und folge Jesus nach. Dieser Weg, den du dann gehst, es ist ein Weg der Freude. Das sehen wir auch hier in der Geschichte. Das ist klar, der Weg, der rausgeht aus der Stadt, das ist ein Weg der Tränen, da kommen wir gleich noch zu. Ein Weg des Elends, hier ist nur Tod. Und so ist der Weg ohne Jesus final. Man mag die eine oder andere Freude noch in dieser Welt haben, aber final ist der Weg ohne Jesus Christus immer ein Weg der Tränen. Aber mit Jesus ist es der Weg der Freude. Das mögen wir uns vorstellen, wie Jesus diesen Jüngling auferweckt hat und dann die Leute umdrehen und in die Stadt zurückgehen. Was meint ihr, was da los gewesen ist? Da war, ich sage das jetzt mal, Party in Nein. Da ging es richtig ab, da war Freude, weil Sieg über den Tod. Aber das ist nicht nur in Nein so, das ist auch in unserem Leben. Wenn das einem der Heilige Geist offenbart, da hat man Freude. Der Weg mit Jesus ist der Weg der Freude. Aber es ist nicht nur der Weg der Freude, es ist auch der Weg der Heilung. Hier, der Weg raus aus der Stadt, hinter dem Sarg her, ist der Weg der zerstörten Beziehungen. Da ist die Beziehung zu ihrem Sohn final kaputt gegangen. Da ist etwas final am Ende. Und dann kommt der Heiland und er macht alles heil. Heilung. Und das dürfen wir wissen, wenn wir mit Jesus gehen, wird er auch in unserem Leben die Dinge heil machen. All das, was unheil ist, was gebrochen und zerbrochen ist in unserem Leben. Vor allen Dingen die Beziehung zu dem lebendigen Gott macht er heil. Aber es ist nicht nur der Weg der Heilung und der Freude, es ist auch der Weg zum Leben. Der Weg raus ist der Weg des Todes. Die laufen hinter dem Sarg her. Und die anderen mit Jesus, hinter Jesus her. Der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. In der Gemeinde, wo ich im Siegerland knapp 10 Jahre Pfarrer sein durfte, da hatten wir in Seelbach einen Friedhof und der hat eine kleine Glocke gehabt. Und wann immer dann Menschen starben, dann läutete diese Glocke. Und diese Glocke hatte einen Namen. Der Name war aus Johannes 14, ich lebe und ihr sollt auch leben. So ist es ja bei vielen Glocken, die haben Gott sei Dank noch biblische Namen. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Und das sollte den Menschen sagen, die auf den Friedhof gingen, um jetzt Abschied zu nehmen, die quasi hinter dem Tod hinterhergingen. Das ist nicht die wirkliche Wirklichkeit, die tatsächliche Realität. Es gibt einen anderen Weg. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Das ist der Weg. Und unter dieser Botschaft dürfen wir unsere Wege in diesem Leben gehen. Jesus ist der Weg zum Leben. Und das ist eine grundlegende Aussage über unsere Glaubenswirklichkeit. Das dürfen wir nie vergessen. Wenn wir Jesus nachfolgen und den Weg mit ihm gehen, dann sind wir im richtigen Zug hinter dem Fürsten des Lebens hinterher. Und dann dürfen wir wissen, dass alles in Ordnung ist. Das möchte ich und darf ich euch als erstes aus dieser wunderbaren Geschichte als Glaubenswirklichkeit eurer Nachfolge zurufen. Ihr seid im Zug mit Jesus und deshalb ist alles in Ordnung. Deshalb habt ihr ewiges Leben. Ein zweites Motiv, was wir allegorisch, was wir symbolisch verstehen wollen, ist die Stadt. Diese Stadt hier wird benannt mit Namen, sie heißt Nain. Da lebte diese Frau mit ihrem Sohn und aus dieser Stadt zieht sie nun aus. Ich sage ja immer wieder, schaut euch die Bedeutung der Worte an, die im Neuen und Alten Testament stehen, dann werdet ihr tiefer in die Texte hineingeführt und das Wort Nein heißt wörtlich so viel übersetzt wie die Liebliche, das Angenehme. Die Liebliche, das Angenehme, das war der Name dieser Stadt und es ist damit auch Programm all dessen, was weltliche Sicherheit vermeintlich zu bieten hat. Diese Stadt steht für die weltliche Sicherheit. Man muss wissen, dass damals das Wohnen in einer Stadt quasi die einzigste Überlebensmöglichkeit war, außerhalb einer Stadt zu wohnen. Da waren die Räuber, die wilden Tiere, da konnte man nicht richtig existieren. Man musste in einer Stadt wohnen, die baut einem Sicherheit. Und diese Frau war in dieser Stadt sicher gewesen. Sie hatte einen Mann gehabt, sie hatte einen Sohn gehabt, sie war da gesellschaftlich etabliert. Diese Stadt bot ihr nicht nur mit den Mauern, sondern auch mit dem gesellschaftlichen Umfeld eine Sicherheit, eine weltliche Sicherheit. Aber dann muss sie das erleben, was so viele Menschen erleben müssen und was auch wir immer wieder erleben, dass die weltlichen Sicherheiten nichts tragen, auch nicht die weltliche Sicherheit dieser Stadt. Sie war eine ganz sichere Frau in einer sicheren Stadt, in einem sicheren Umfeld, in einer sicheren Familie. Aber dann stirbt erst ihr Mann, sie ist ja Witwe. Aber ist ihr Sohn wenigstens noch da, der sie versorgt? Aber der stirbt auch. Und jetzt ist sie allein in der damaligen Gesellschaft. Wir haben letzten Mittwoch darüber gesprochen, was es hieß, Frau in der damaligen Gesellschaft zu sein. Entrechtet, da hattest du niemanden mehr. Aus der sicheren Frau in der sicheren Welt war eine weinende Frau gewesen, die nicht wusste, wie es weitergeht. Und jetzt muss sie, bildlich gesprochen, raus aus der Lieblichkeit. Sie geht raus aus Nein, raus aus der Lieblichkeit. Und muss verstehen und begreifen, in dieser Welt gibt es keine Sicherheiten. In dieser Welt ist alles vergänglich und endlich unsterblich. Unser Bankkonto, unsere Gesundheit, die Menschen, mit denen wir leben, die Gemeinde, in der wir sind, alles sterblich und endlich. Es gibt in dieser Welt keine Sicherheit. Pastor Huntemann, der lange auf dieser Kanzel gestanden hat, hat das immer sehr stark auf den Punkt gebracht, indem er gesagt hat, wer in dieser Welt kein Pessimist ist, der ist kein Realist. Wer in dieser Welt kein Pessimist ist, der ist kein Realist. Diese Welt können wir nur pessimistisch betrachten. Wir denken immer, es ist so lieblich, so wunderbar und so sicher. Und in Wirklichkeit werden wir immer älter, unser eigener Körper verfällt, die Menschen, mit denen wir leben, die stärken, die politisch sterben, die politischen Systeme ändern sich. Wir wissen gar nicht mehr, wo wir stehen. Auch für uns heißt es immer wieder in dieser Welt, raus aus der Lieblichkeit. Und wer meint, ich würde übertreiben, bitte lest einmal nach in das Buch des Predigers, diese 12 Kapitel. Da wird euch das nochmal in aller Nüchternheit vor Augen geführt, wie pessimistisch all das Irdische ist. Raus aus der Lieblichkeit. Das ist das, was die Frau erleben muss und das ist auch das, was wir immer wieder erleben in dieser Welt. Wenn wir uns denn auf diese Welt verlassen, werden wir es dann schmerzlich erleben. Aber das Wunderbare ist, dass diese Welt nicht das Einzige ist, sondern dass es eine größere Realität gibt, nämlich die für uns verborgene Welt, wo wir von Jesus Christus nach all der Vergänglichkeit hier Unvergängliches haben. Und diese Stadt Nein ist nicht nur das Bild für eine weltliche Stadt, aus der wir raus müssen, aus der Lieblichkeit. Sie ist auch das Bild für das himmlische Jerusalem, in das wir hineingehen, wenn wir denn im Zug Jesu Christi sind, wenn wir auf seinem Weg sind. Der Weltmensch, der bewegt sich immer weiter weg von der Lieblichkeit, vom himmlischen Jerusalem, vom Paradies. Aber der, der Jesus nachfolgt, der steht unmittelbar davor, dass er eben ins himmlische Jerusalem einzieht.
Ich habe eben dieses Bild angesprochen aus 2. Korinther 5, dass dort Paulus das Leben des Menschen mit einer irdischen Hütte vergleicht, die verfällt. Ich lese einmal diese drei Verse vor, weil da gesagt wird, ja, das ist das Irdische, das vermeintlich Liebliche, das geht kaputt, aber wir haben eine wirkliche Lieblichkeit im himmlischen Jerusalem. Da heißt es 2. Korinther 5, wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Und darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, dass wir unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden, weil wir dann bekleidet und nicht nackt befunden werden. Denn solange wir in dieser Hütte sind, seufzen wir und sind beschwert. In dieser Welt, um das Bild wieder aufzunehmen, sagen, haben wir eine Stadt, eine Behausung, eine Hütte, die ist vergänglich. Aber Jesus hat Unvergängliches für uns durch die Auferstehung an das Licht gebracht. Und darauf dürfen wir uns freuen. Wir Menschen machen leider den Fehler, dass in den Städten, in denen wir leben, in den Häusern und tatsächlich auch in der Stadt, glauben, das sei die Lieblichkeit und klammern uns an all das Irdische. An mein Haus, meine Frau, mein Leben. Aber das ist nur vergänglich, das bleibt nicht. Ich habe es mal in einer Predigt auch zu Ostersonntag gesagt, das ist so, als wenn du auf der Autobahn in so einem stinkenden Pissoir direkt neben der Toilette liegst und denkst, das ist die Herrlichkeit, das ist die Lieblichkeit. So ist das Leben in dieser Welt. Wie auf so einer Autobahntoilette, wo sie alle reinmachen, wo es so widerlich stinkt, dass man es kaum aushält. Gott hat für uns aber etwas vorbereitet, was, und jetzt bleibe ich im Bild, was ist wie die Präsidentensuite im Adlon für 15.000 Euro die Nacht, wo alles nur fein und schick und super ist. Und wir klammern uns an, im Bild zu bleiben, an die Toilette, an die verfallene Hütte, die es nichts ist und haben gar nicht vor Augen, was uns erwartet. Und stellt uns mal vor, ihr wärt jetzt auf dem Weg nach Berlin und ihr könntet dort ins Adlon einchecken für das Rest eures Lebens. Aber ihr würdet auf der Autobahn bleiben, auf der Autobahntoilette und würdet dort liegen bleiben und nicht den Weg weiter fortführen bis ins Adlon. Da wird man sagen, geht's noch? Aber genau so sind wir Menschen. Wir klammern uns an das Irdische hier, das tatsächlich nur vergänglich und stinkend ist. Es ist nicht lieblich, das ist eine Illusion. Und wer denkt, eine Autobahntoilette, die wäre schön halt, der denkt auch, dass diese Welt tatsächlich halt schön sei. Nein, wir haben eine andere Lieblichkeit in der Stadt, die für uns bereitet ist, im himmlischen Jerusalem. Darauf gilt es, sich zu freuen. Darauf gilt es, sich auszurichten. Wir machen den Fehler, dass wir uns viel zu stark an den irdischen Städten orientieren und nicht auf das Himmlische schauen. Und da will uns dieser Text noch einmal grundlegend neu ausrichten. Ja, wir müssen raus aus aller Lieblichkeit in dieser Welt. Aber wir brauchen uns nicht zu fürchten, weil in die himmlische Lieblichkeit, ins himmlische Jerusalem, da führt uns Jesus im Glauben an ihn. Ein drittes, die Tränen. Da ist diese Frau und sie weint. Und es hat mit der Realität dieses Lebens zu tun, eben weil hier alles vergänglich und endlich ist, gibt es nicht nur ab und an mal die ein oder andere irdische Freude, sondern es gibt vor allen Dingen Tränen. Das muss diese Frau auch erleben. Sie weint hier die familiären Tränen. Nicht nur, dass sie Witwe ist, jetzt ist ihr auch noch der einzige Sohn genommen. Das Liebste muss sie hergeben. Und das führt Menschen dieser Welt zu Tränen. Aber nicht nur familiär sind diese Tränen bedingt, sie weint auch gesellschaftliche Tränen. Ich habe das eben schon angerissen. Durch den Tod ihres Sohnes ist sie ein entrechteter Mensch gewesen. War sie vorher schon. Sie war ja unter der Kuratelle ihres Sohnes gestellt, vorher unter der ihres Mannes. Aber jetzt sind nicht mehr Menschen da, mit denen sie eng in Liebe verbunden ist. Jetzt muss sie gucken, wer der nächste Löser ist, der nächste Verwandte. Und ansonsten hat sie gar keine Möglichkeit mehr. Das ist eine furchtbare Situation. Aber sie weint nicht nur die familiären und gesellschaftlichen Tränen, sie weint auch die wirtschaftlichen Tränen. Damals gab es ja noch keine Rentenversorgung. Da waren die alten Menschen darauf angewiesen, dass ihre Kinder sie versorgten. Und jetzt ist kein Kind mehr da, kein Versorger. Das bedeutet Armut. Wir können denken an die Geschichte von der Naomi im Alten Testament, die auch davon berichtet, wo dann auf einmal eine Frau ohne Söhne dasteht, ohne Kinder und vor dem wirtschaftlichen Nichts steht. Aber es sind auch theologische Tränen, die sie hier weint. Im Judentum war es so, dass man einen Tod in der ersten Hälfte des Lebens als Gericht empfangen. Könnt ihr nachlesen, Psalm 55, Psalm 102. Das galt als Strafe Gottes. Also die Tränen, die sie hier weint, die haben ganz unterschiedliche Beweggründe. Das heißt, die Liebe zu ihrem Sohn, familiär, das Gesellschaftliche, was jetzt auf sie zukommt, die wirtschaftliche Not, die ihr vor Augen steht, oder das Theologische, was sie nicht begreift. Und damit sind es eben Tränen, die auch wir immer wieder in dieser Welt weinen. Wenn familiär uns das Liebste genommen wird, wir Dinge nicht verstehen, warum Beziehungen zerbrechen. Gesellschaftlich die Dinge nicht so laufen und ich mich in einer Situation befinde, wo ich nie hinein wollte und jetzt gar nicht mehr rauskomme. Wenn wir wirtschaftlich nach vorne gucken und denken, ich schaffe es nicht mehr, ich bin finanziell am Ende und diese finanziellen Tränen weinen. Oder auch das Theologische, wo wir Gottes Handeln manchmal nicht begreifen. Es sind auch unsere Tränen, die hier geweint werden. Es sind nicht nur die Tränen dieser Frau, die aus Nein herausgeführt werden. Aber das dürfen wir wissen, dass es einen gibt, der uns die Tränen trocknet. Ganz gleich, welcher Art unsere Tränen sind. Einer tritt auf uns hinzu, genau wie auf diese Witwe, und sagt uns auch diese beiden Worte: Weine nicht, weine nicht. Wir haben einen Gott, der nicht möchte, dass seine Geschöpfe traurig sind. Und dass, wenn wir uns ihm zuwenden, er alles tut, damit unsere Tränen getrocknet werden. Das verheißt Gott in seiner Schrift. Das heißt Offenbarung 21, Gott wird abwischen alle Tränen. Oder in Jesaja 25, er wird den Tod verschlingen auf ewig und Gott, der Herr, wird die Tränen von all ihren Angesichtern abwischen. Oder Psalm 116, du hast meine Seele vom Tod errettet, meine Augen von den Tränen. Wir haben einen Gott, der Tränen trocknet. Und zwar nicht nur als bloßen Wunsch, sondern der das in Kraft seiner Göttlichkeit auch tatsächlich tut. Wir müssen da nur dran glauben. Als Pfarrer liegt es in der Natur der Sache, dass wir es viel mit Beerdigungen zu tun haben. Und wenn dann so eine Beerdigung zu Ende ist, der Sarg hinabgelassen ist, der Pfarrer den Segen gesprochen hat, dann treten die Angehörigen an das Grab und nehmen Abschied, werfen Erde hinein oder noch eine Blume und treten dann zurück. Und dann kommen die Gäste im Trauergottesdienst und nehmen ebenfalls Abschied am Grab. Und dann ist es üblich, dass man dann zu den Angehörigen tritt und ihnen noch etwas sagt, Beileid bekundet. Ich stehe dann meistens daneben und kriege diese Dinge mit. Und das ist manchmal erschreckend, was man dann hört. Aus der Hilflosigkeit oder manchmal vielleicht auch aus einer Unbedachtheit heraus, wie Menschen andere in dieser schweren Situation Dinge sagen. Wenn die dann sagen, wird schon alles wieder gut? Da wird nichts gut, wenn man das eigene Kind als Vater und Mutter beerdigt hat. Das Kind bleibt in dieser Welt tot. Die Zeit heilt alle Wunden, so ein Schwachsinnssatz. Es gibt Dinge, die gehen in dieser Welt nicht wieder zu Ende. Oder dann, wir sind für dich da und die melden sich nachher nie wieder. So Lügen, die am Grab ausgesprochen werden halt. Gott sei Dank müssen wir, wenn wir an den Gräbern unseres Lebens stehen, ob tatsächlich oder eben auch symbolisch, uns nicht verlassen auf das, was Menschen uns zusprechen, was häufig leer und falsch ist. Sondern wir dürfen eins hören, was uns Jesus sagt, weine nicht. Und das sind keine leeren Worte. Die sind nicht machtlos wie viele Worte von Menschen. Er ist derjenige, der alle Schmerzen tilgen kann und tilgen wird, so hat er es verheißen. Weine nicht. Das sagt er dieser Frau und er sagt es dir als Glaubenswirklichkeit für deine Situation heute Morgen zu. Auch du bist heute auf dem Weg gekommen in diese Kirche hinein. Und Jesus begegnet dir in diesem Text und er sagt dir für deine Situation, weine nicht. Ja, es mag momentan hart sein. Ja, es mag momentan tief sein. Und du wirst vielleicht auch nicht wissen, wie es weitergeht, aber er, Jesus Christus, ist bei dir. Und wenn du ihm nachfolgst, dann darfst du wissen, deine Tränen werden getrocknet werden. Und in dem Ausblick auf diese Perspektive darfst du aufhören zu weinen, weil du wissen darfst, alles wird gut. Nochmal, Offenbarung 21, Vers 4. Gott wird abwischen alle Tränen. Gott wird abwischen alle Tränen. Und es wird so sein, dass das, was dich momentan quält und bedrückt, keine Rolle mehr spielen wird. Gott hat nicht nur die Tränen dieser Frau hineingetrocknet,
und hat sie wieder in die Fröhlichkeit geführt. Das will und wird er auch in deinem Leben tun. Das darfst du als Glaubenswirklichkeit annehmen für dein Leben. Und ein viertes und letztes, was wir allegorisch verstehen wollen, ist das Anrühren. Da kommt dieser Zug aus der Stadt hinter dem Tod hinweg und dann kommt der Zug von Jesus und die begegnen sich, sie bleiben stehen und Jesus berührt den Sarg und dann kommen erst die Träger zum Stehen, so erzählt ist die Geschichte. Er berührt den Sarg und dadurch kommt dieser junge Mann wieder zum Leben. Indem er in die Berührung mit Jesus kommt, kommt neues Leben in ihn hinein, werden Dinge ganz anders. Und das ist eine Stereotype, die wir in der Bibel immer wieder finden, dass Menschen, die in schwierigsten Situationen sind, durch die Anrührung von Jesus Veränderung erfahren. Zum Beispiel bei Krankheit. Denken wir an die blutflüssige Frau, die da so viele Jahre gelitten hat, der klar ist, wenn ich in Berührung mit Jesus komme, wenn ich nur den Saum seines Gewandes berühren könnte, dann wird mir geholfen. Und in dem Moment, wo sie in Berührung mit ihm kommt, spürt der Heiland, die Kraft geht von uns und sie wird gesund. Denken wir an den Aussätzigen Matthäus 8. Da heißt es, Jesus trat hinzu, streckte die Hand aus, rührte ihn an und sogleich wurde er rein. Also bei Krankheit Hilfe, deshalb auch so wichtig, dass wenn ihr krank seid, geht zu euren Ärzten, gar keine Frage. Aber ruft auch die Ältesten der Gemeinde, dass sie über euch beten, euch salben mit Öl, damit ihr in Berührung mit dem Heiland kommt. Aber nicht nur bei Krankheit, auch bei Orientierungslosigkeit. Wenn ich nicht mehr weiter weiß in meinem Leben, das ist so wichtig, in Berührung mit Jesus zu kommen. Als die Jünger mal auf dem Berg der Verklärung mit Jesus sind, da erleben sie Unwahrscheinliches halt nicht, wie Mose, Elia kommen, da schmeißt es sie auf den Boden, die wissen nicht mehr ein noch aus, die haben gar keine Ahnung, liegen dann da. Dann heißt es, Jesus aber trat zu ihnen und rührte sie an. Dann fangen sie an, das, was sie vorher nicht begreifen können, wieder zu verstehen. Oder wenn wir Verletzungen durch andere Menschen erfahren haben, wie wichtig ist es dann, dass uns Jesus anrührt. Als Jesus verhaftet wird im Garten Gethsemane, da reißt der Petrus das Schwert aus und da haut er dem Malchus das Ohr ab. Was heißt es dann von Jesus? Er geht zum Knecht des Hohenpriesters, rührte sein Ohr an und heilt ihn. Er wurde durch jemand anderen verletzt und durch die Anrührung von Jesus wird er geheilt. Wie viele Menschen haben uns nicht schon verletzt? Und was können wir tun? Wir können den entweder heimzahlen, das ist das Aggressive, oder wir können es still erleiden, das ist das Depressive. Nein, wir können uns von Jesus anrühren lassen und dann werden die Verletzungen gut. Oder bei Depressionen, wenn wir am Ende sind, denken, es geht gar nichts mehr, wir würden am liebsten sterben, uns das Leben nehmen. Als das Elia passiert, da heißt es, dass Gott seinen Engel schickt und er rührt ihn an. Die Berührung mit dem lebendigen Gott verändert seinen Blick auf die vermeintliche irdische Realität. Und eben auch beim Tod, so wie hier. Wenn wir vom Tod betroffen sind, dann hilft uns nur eins, die Anrührung mit Jesus. Nicht nur in dieser Geschichte, denken wir an die Geschichte von der Tochter des Jairus, die da gestorben ist. Und als dann Jesus schließlich zu ihr hinkommt, halt, dann sagen sie, ist schon tot. Und dann geht er zu ihr hin, nimmt die Hand und dann wird diese Tochter wieder lebendig. Anrührung von Jesus, das könnte ich jetzt weiterführen. Es ist eine, wie gesagt, Stereotype in der Bibel immer wieder, wie wichtig die Anrührung ist, damit wir heil, gesund, zuversichtlich werden. Und das ist das auch, was Jesus an dir heute neu tun will. Durch sein Wort und durch sein Sakrament dich neu anrühren. Und du brauchst das. Du brauchst das für deine Situation. Und nicht nur heute, sondern immer wieder. Und ich bin froh, dass wir gleich zusammen Abendmahl feiern dürfen, wo wir eine ganz besondere, theologisch von mir nicht erklärbare Anrührung Jesu erleben werden. Er wird dann dabei sein mit seinem Geist und er wird uns stärken in unserem Glauben. Er wird uns anrühren und das dürfen wir dann mitnehmen für unsere Krankheit, für unsere Orientierungslosigkeit, für die Verletzung, mit der wir leben, für unsere Depressivität und für den nahenden Tod, auf den wir zugehen. Da will uns Jesus stärken, er will uns anrühren. Das ist so wichtig, dass wir immer wieder gucken, dass wir uns anrühren lassen von unserem Herrn und Heiland, dem auferstandenen Gott dieser Welt, weil wir seine Kraft brauchen. Er ist da und wir müssen immer wieder uns von ihm anrühren lassen und wir dürfen und können uns von ihm anrühren, wenn wir unter sein Wort gehen und wenn wir uns von seinem Sakrament stärken lassen. Für den Jüngling, für seine Mutter,
war diese Anrührung etwas ganz Wichtiges, sonst wären sie in der Trauer geblieben. Auch für uns ist das etwas ganz Wichtiges und das dürfen wir immer wieder zulassen und wir sollen es immer wieder suchen, dieses Anrühren durch unseren Herrn und Heiland Jesus Christus. Grundlegende Aussagen über die Glaubenswirklichkeit. Ich habe gesprochen über den Weg, die Stadt, die Tränen, das Anrühren für Motive, für Symbole aus dieser Geschichte. Wichtig ist, dass wir nicht irgendeiner exegetischen Methode folgen und sagen, das ist das Richtige, das Falsche. Wichtig für euch ist, bei allem Hören auf Predigt und bei allem Lesen in der Bibel, wo hat Gott mich heute angesprochen? Was hat er mir durch diese Predigt gesagt? Und das, was ihr verstanden habt, da wo Gott euch Botschaft gegeben hat, durch meinen unwürdigen Mund, bitte, geht dem nach, stellt euch darauf und vertraut dem als etwas Grundlegendes für eure Glaubenswirklichkeit. Möge unser Herr und Heiland diese Predigt an eurem Leben und eurem Glauben segnen. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.